America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Fußball Insight, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Es ist Sonntag, 10 vor 3, das heißt, wir hatten so ein bisschen Zeit, einmal drüber zu schlafen und so ein bisschen sacken zu lassen, was gestern Abend in der Veltins Arena passiert ist. Schalke ist zurück in der ersten Liga. Schalke hat den Aufstieg geschafft, 3:2 gegen den FC St. Pauli. Und da müssen wir natürlich in einer Sonderfolge drüber sprechen, hier von Fußball in Zeit. Und das machen wir als einer, der Schalke natürlich immer begleitet und eigentlich immer dabei ist. Einmal WATZ-Reporter Andi Ernst, der natürlich gestern Abend auch in der Arena war. Tag, Andi. Ja.
Hallo Timo.
Und ja, meine Wenigkeit, Timo Düngen, ich habe das Spiel gestern kommentiert für Radio Emscher-Lippe, also wir wissen, wovon wir sprechen. Insofern haben wir uns dann einmal kurz vorgestellt, ihr kennt uns wahrscheinlich, wenn nicht, dann hallo, wie gesagt, das sind wir und ihr könnt uns natürlich auch folgen bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, dann verpasst ihr ab jetzt auch definitiv keine Folge mehr, auch wenn wir Sonderfolgen raushauen, seid ihr immer dabei. Ansonsten meldet euch immer gerne bei uns auch mit Fragen, Anregungen per Mail hallo@fußball-insight.com oder schreibt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes.
Und so viel, Timo, es ja, gibt uns auch bei Instagram, Twitter und Facebook.
Also auch das,
wir sind überall zu erreichen.
Eigentlich sind wir überall, man kann uns gar nicht verfehlen.
Das genau.
Andi, jetzt aber zu gestern Abend, dieses 3:2. Ich habe in meiner Analyse gesagt, wenn irgendjemand dieses Drehbuch für dieses Spiel gestern Abend geschrieben hätte, das hätte doch jeder abgelehnt, weil man gesagt hätte, das ist doch viel zu unrealistisch. Du liegst 0-2 hinten, weil St. Pauli zweimal aufs Tor schießt. Dann vergibt Simon Terodde, ausgerechnet Simon Terodde, Torchancen für drei Spiele gefühlt in der ersten Halbzeit, macht dann trotzdem den Doppelpack und das entscheidende Tor macht der eingewechselte Salazar, der letzte Saison noch auf St. Pauli gespielt hat. Hör mal.
Also, ich würde dir zustimmen und deinem Satz allerdings nicht, doch nicht, weil es um den FC Schalke geht. Weil solche Drehbücher liebt der FC Schalke 04 und wir haben gestern auch lange darüber diskutiert. Stell dir vor, Simon Terodde nutzt nach 30 Sekunden die erste Chance und Schalke spielt das Ding mit 4-0 nach Hause. So, dann ja, wäre der Abend sicherlich nicht so spektakulär geworden, wie er dann am Ende war.
Das stimmt.
Und es lag einfach gestern in der Luft.
Ja.
In der Halbzeitpause habe ich so ein paar WhatsApps gekriegt, ah, das ist halt wie gegen Bremen, ne? Wir sind von Simon Terodde abhängig, der verballert alles und der Gegner nutzt seine beiden einzigen Chancen, wir liegen 0-2 zurück. Und da habe ich gesagt, nee, es ist eben nicht wie gegen Bremen. Bremen war eine viel bessere Mannschaft und Schalke hat wirklich toll gespielt. Mike Büskens hat hinterher gesagt, die erste Halbzeit
war die beste, die Schalke gespielt hat.
Rückstand, ja, war die beste Halbzeit, die diese Mannschaft gespielt hat. Da war auch was dran. Und natürlich hat Schalke in die Karten gespielt, dass direkt nach 20, 25 Sekunden in der zweiten Halbzeit das 1:2 gefallen ist. Aber wenn du dir auch mal, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe mich aufs Spiel konzentriert. Am nächsten Morgen habe ich noch die Leute gehört, die gerne mal auf den Wettforen und auf den Wettseiten unterwegs sind. Auch die Buchmacher haben in der Halbzeitpause daran geglaubt, dass Schalke das Spiel noch dreht. Es war nämlich nicht viel zu holen, obwohl es 0:2 stand.
Ja.
Es lag eben in der Luft und Schalke hat ja quasi nicht nur mit 11 gespielt, sondern mit 55.011.
Um das einmal kurz zu bestätigen, vorm Spiel, meine Frau tippt nämlich gerne auch mal irgendwie bei irgendwelchen Wettanbietern und da war die Quote, Schalke liegt zur Halbzeit hinten und gewinnt das Spiel, 17, umgekehrt war es irgendwas in der 30. Also insofern, das war schon, bevor angepfiffen wurde, eine durchaus ja, realistische Möglichkeit, dass das so abläuft.
Und wie das dann hinterher dann abgegangen ist, also irre. Also ja, du hast es auf der anderen Seite der Pressetribüne erlebt. Ich habe, gut, ich meine, ich mache mich vielleicht unglaubwürdig, weil ich dem Hörer das jede Woche jetzt erzählt habe, wie unfassbar diese Spielerlebnisse sind. Sandhausen war ja schon kaum zu toppen. Das hat Mike Büskens vor St. Pauli ja schon gesagt, dass diese Emotionen, die so ein Auswärtsspiel ausgelöst hat, aber das gestern hat dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt und da ist ja wirklich Gelsenkirchen, stand ja zumindest im Bereich Erle, Buhr, Kurt-Schumacher Straße absolut still.
Das kann ich bestätigen an dieser Stelle.
Und Freibier und Plattsturm, da musste man zwischendurch ja noch Befürchtungen haben, dass da was Schlimmes passiert. Das sah von uns, aus unserer Sicht, von der Pressetribüne
schon teilweise hart echt übel aus, ja.
Das sah übel aus, wie die Jungs, also vielleicht für die Hörer zum Verständnis, früher als das Parkstadion, bei den ersten drei Schalke-Aufstiegen gab es auch jeweils einen Plattsturm, allerdings im Parkstadion, da stand nur ein zu überkletternder Zaun zwischen der Fankurve und dem Spielfeld. Jetzt lag zwischen der Nordkurve und dem Spielfeld ein, wie tief ist der Graben, weißt du das?
Boah, ich würde mal behaupten, 2,50 Meter ist genau, es auf jeden Fall.
Es sah schon sehr gefährlich aus, wenn von oben sehr viel runtergedrückt wird Richtung Graben und dann wird man quasi gezwungen, in diesen Graben zu springen. Das birgt halt sehr große Quetsch- und Verletzungsgefahren. Es gab auch offenbar einige Verletzte, dazu die ganzen Bengalos, die noch gezündet wurden.
Ja.
Also die Feier war schon krass, manchmal an der Grenze, aber so wie Mike Büskens das hinterher sagte, davon werden wir in ein, zwei Jahrzehnten sicherlich noch berichten, von dieser Dramaturgie des Abends, also Dramaturgie des Fußballspiels und dann noch des folgenden Abends und der folgenden Schalke-Nacht, die, also das waren schon riesengroße Emotionen und da bin ich doch froh, dass ich das gesehen habe und diese Saison auch als Reporter dann doch mit dem Aufstieg beenden kann, weil ich war als einziger Schalke-Reporter in Aue, das muss ich jetzt auch mal sagen.
Und, der Kollege Andreas Hecker von Radio M. Schalke, mein Kollege und Kommentator-Kollege, der war auch da. Ne?
Also die Funke Mediengruppe war,
die war als vertreten.
Einziger Verlag in Aue vertreten, aber ich war in Regensburg und Heidenheim und Sandhausen. Ich habe ja schon oft an dieser Stelle gesagt, den Hörern, ob man es glaubt oder nicht, ich fand das Jahr zweite Liga echt ganz gut. Für mich
aber reicht berichten, jetzt auch.
Für mich zu berichten und für den Verein, um einfach mal komplett downzusizen. Also du hast die Mannschaft komplett ausgewechselt, du hast jetzt während der Saison den Trainer gewechselt, Vorstand gewechselt, neuer Sportdirektor, Hauptsponsor, neuer Aufsichtsrat, Clemens Tönnies ist weg, Gehaltsniveau nach ganz unten. Also der ganze Verein wurde einmal auf links gedreht und diese Taktik, die durchaus die notwendig war, aber natürlich nicht ohne Risiko, das bedingt schon, dass jetzt bin ich schon wieder bei der Zukunftsplanung, Team, oder?
Da kommen wir gleich zu.
Wir wollten noch erst dem Hörer die Emotionen schildern.
Absolut.
Jetzt bin ich schon wieder im Analysemodus. Ich komme da nicht raus. Das ist ja schlimm. Soll ich nochmal unterbrechen, oder?
Na, ich hätte dich jetzt eh unterbrochen, aber das wurde mir ja auch schon mal vorgeworfen, dass ich dich immer in deinem Redeschwall hier und da zu viel unterbrechen würde. Dieses Jahr zweite Liga, ich glaube auch, das hat Schalke so ein bisschen demütiger gemacht. Auch das ganze Umfeld, ne? Du hast ja wirklich jahrelang, da, wenn Schalke Tabellendritter war, da hast du gedacht, ja mein Gott, aber wir wollten noch Meister werden, so gefühlt, ne? Und jetzt war es dann halt der Aufstieg. Wenn wir kurz erstmal über diese Emotionen sprechen, auch das müssen wir natürlich sagen, ich war auch wirklich komplett beeindruckt von diesen Bildern, auch vom Platzsturm, weil man hat es vorher ein paar Tage zuvor im Fernsehen miterlebt, als Eintracht Frankfurt den Einzug ins Europa-League-Finale geschafft hat und in Frankfurt waren ja auch ähnliche Bilder zu sehen, hat man ja auch Spaß in den Backen gehabt, das kann man nicht anders sagen.
Wie unterschiedlich auch die Leute reagiert haben, da lagen sich Simon Terodde, der hat ja fast gar nicht mehr aufgehört, Freudentränen zu vergießen und lag sich dann da mit Marius Bülter in den Armen und
das fand ich halt auch so faszinierend. Ich meine, Simon Terodde, wie viele Aufstiege, wie viele Mannschaften hätte schon in die erste Liga geschossen, aber mit Schalke schien das was anderes zu sein.
Total, dann auf der anderen Seite so einer wie Cholinov.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Entschuldigung, muss man wissen, der ist ausgeliehen vom VfB Stuttgart.
Ohne Kaufoption.
Keine Kaufoption.
Ja.
Und selbst Ruven Schröder sagte, normalerweise denkt man bei solchen Spielern immer, setzt man die überhaupt noch ein in den letzten Spielen, weil klar ist, die müssen weg, aber der hat so eine Identifikation, der hat sich da mitten in die Meute gestürzt, hat einen Bengalo in die Hand genommen, sich auf die Schultern heben lassen und dann mit dem Bengalo gewunken, als wäre er Einweiser am Flughafen. Also Das war schon krass. Oder auch Rodrigo Salazar, der das entscheidende Tor geschossen hat. Ich war irgendwann im Foyer der Arena, so Eingangsbereich. Da ging Rodrigo Salazar dann irgendwann durch, weil er offenbar vom Haupteingang Freunde mit zu sich holen wollte. Und da hat er dann sich die Kinder geschnappt, die da waren, hochgenommen und Selfies mit denen gemacht. Und die, teilweise Kinder, die ihn gar nicht gesehen hatten. Ne? Also das war so eine... Nicht so eine Freude, also nicht so eine eher stille Freude, die Terodde am Anfang hatte. Das hat sich dann im Laufe des Abends natürlich ein bisschen umgedreht. Da war die Freude von Simon Terodde nicht mehr still, sondern laut, als im blauen Salon die Mannschaft gefeiert hat in der Arena. Aber so, das waren die Mannschaft, die Spieler haben sich auch ganz unterschiedlich gefreut. Gerard Asamoah, der Leiter der Lizenzspielerabteilung ist, hat es dann auch ausgedrückt. In der Kabine sind alle am Saufen. Das war das Erste, was er sagte, aber auch viele am Weinen. Und er sagte über sich selber, ich habe erstmal nur geweint. Weil in dem Moment der ganze Druck, der sich aufgebaut hat und die ganze Dramaturgie, der muss dann natürlich auch erstmal raus. Mike Büskens verdient, aber jetzt kommen wir ja nicht schon wieder analytisch. Das ist echt schlimm. So
ja, lass uns doch kurz bei den Emotionen bleiben, weil ich muss ja nochmal ganz kurz so wenn mir das ja ein bisschen schwerfällt, so den erhobenen Zeigefinger, den moralischen schon heben, weil du die Gefahren auch bei diesem Platzsturm angesprochen hast. Mittlerweile wurden ja leider auch ein paar mehr Verletzte bestätigt. Mir wurden auch noch Dinge aus der einen oder anderen Notaufnahme zugetragen, wo es wohl drunter und drüber gegangen wäre, weil es dann schon ein bisschen heftiger ausgefallen ist. Und auch diese Bengalo-Nummer fand ich natürlich vom Bild her super, aber auch da muss ich sagen, als die Durchsage kam von Schalke Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann, Leute, der Schiedsrichter hat schon gesagt, beim nächsten Zündeln wird das Spiel hier eventuell abgebrochen und in dem Moment steht einer da und zündet das nächste Bengalo. Ich meine, dafür gab es ja auch Pfiffe in der Arena.
Ja.
Aber da fehlt mir halt jegliches Verständnis. Das nur einmal ganz kurz, ansonsten Emotionen.
Also Wahnsinn. Du, Timo, als ich nach Hause gefahren, eher nach Hause geschlichen bin, zumindest über die Kurt-Schumacher-Straße, da sind auch, also da war die Rettungsgasse Programm und es ging auch deshalb nicht wirklich vorwärts, weil immer wieder Krankenwagen. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Krankenwagen sind zum Krankenhaus gefahren, haben die verletzten Fans abgeliefert und haben dann direkt wieder Retour. Ne? Also da ist, glaube ich, schon, so sah das auch von oben aus, das sah schon sehr, sehr, sehr gefährlich aus.
Ja. Aber trotzdem diese Emotionen, die ja wirklich explodiert sind. Wenn ich das vergleiche, es ist gar nicht so lange her, da ist Schalke Vizemeister geworden. Und ich weiß noch, das war der Champions League-Einzug wurde bei einem Auswärtsspiel in Augsburg damals klar gemacht. Das Spiel habe ich damals auch kommentiert. Und wenn ich das so vergleiche, den Jubel bei den Fans, bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, das war ja ein Witz. Da wurde einmal kurz die Faust geballt und gestern unfassbar, was da ein Druck, du hast es schon gesagt, abgefallen ist, wie sich alle gefreut haben. Da kam natürlich vieles zusammen. Du hast einfach jetzt anderthalb Jahre als Schalke fast immer nur, leider ja teilweise auch wortwörtlich, auf die Fresse bekommen, wenn man es so sagen kann.
Ja.
Und natürlich dann die Corona-Pause, diese Geisterspiele und plötzlich hast du diese volle Hütte und dann so ein Erfolgserlebnis. Da brechen dann halt alle Dämme, ne?
Du, darf ich jetzt analytisch werden?
Jetzt werd analytisch, komm.
Entschuldigung. Ich bin eigentlich, die Hörer, die mich häufiger hören, die wissen, ich bin eigentlich sehr viel emotionaler als jetzt. Aber mir fließt es quasi so raus, dieses Analytische. Ich erinnere mich dann zurück, wir hatten, da war Corona noch eine lokale Krankheit in Wuhan. Da hatten wir ein Interview mit Alexander Jobst, dem damaligen Finanzvorstand und dem Marketingvorstand. Und da haben wir noch über die Unterschiede zu Hertha BSC gesprochen, ob er Sorgen davor hat, dass Hertha BSC jetzt einen Platz im internationalen Geschäft blockiert. Und da hat er ausführlich dargelegt, glaubhaft, ich will das nicht verurteilen, wie europäisch Schalke aufgestellt ist, dass Schalke da eigentlich dauerhaft Gast in Europa sein muss und so. Und jetzt gucke ich auf den Kalender, das ist 2 Jahre und 3 Monate her, ne?
Ja.
2 Jahre, was ich da alles, du hast schon recht, es gab die Corona-Pandemie. Ich habe gestern auch im Foyer der Arena ist mir Christina Rühl-Hammers über den Weg gelaufen und die Finanzvorständin, die aktuelle oder die neue, die das ja sehr gut macht, also da war wirklich Erleichterung im Blick.
Ja.
Das war pure Erleichterung, weil die Bundesliga bringt Schalke so viel mehr Geld und das ist, Mike Büskens sagte das auch, natürlich hat Schalke immer offiziell von einem 3-Jahres-Plan gesprochen, wieder aufzusteigen. Aber auch das beinhaltet natürlich, dass jeder Verantwortliche weiß, die Bundesliga ist wichtig. Und Einschnitte auf der Geschäftsstelle hätte es möglicherweise schon jetzt gegeben, wenn der Wiederaufstieg misslungen wäre oder nicht gelungen wäre. Und da werden auch sehr viele Mitarbeiter der Geschäftsstelle extrem durchgeatmet haben. Ne? Da gab es ja dann auch diese Betriebsversammlungen, wo dann klar gesagt wurde, Gehaltsverzicht, aber wenn wir aufsteigen, dann wenn wir jetzt in die Bundesliga aufsteigen, dann gibt es halt wieder das normale Gehalt. Also da steckt sehr, sehr, sehr viel hinter und man sollte diesen Wiederaufstieg nicht selbstverständlich nehmen. Der Hamburger SV, also ich weiß gar nicht, wie es in den Stadien steht. Wir haben jetzt kurz nach drei. Ist Schalke eigentlich überhaupt Meister sogar?
In Bremen hat, als ich zuletzt geguckt habe, geführt mit 1-0. Ich schaue nochmal einmal ganz kurz nach, damit wir das
halbwegs aktuell haben. Noch
3 Minuten nach 3. Ja, führt Bremen immer noch 1-0.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, der HSV hat jetzt in diesem Jahr den 4. Anlauf. Und ich gehe mal davon aus, dass Werder es schafft und direkt aufsteigt, dann geht der HSV in die Relegation.
Ja.
Und scheitert möglicherweise wieder, wenn es gegen Stuttgart geht. Stuttgart darf man nämlich nicht unterschätzen in der
Absolut
Relegation.
Absolut nicht.
Ne? Also das ist schon verdammt schwer. Und dass die das geschafft haben, Riesenlob an Ruven Schröder und Peter Knäbel, die Büskens drückte das so aus bei der PK, mit leerem Portemonnaie einen neuen Kader zusammenstellen mussten. Ganz so leer war das Portemonnaie natürlich
richtig
nicht. Ich glaube, 14 andere Zweitligisten
hat der Konkurrent ja auch durchaus angemerkt.
Das Portemonnaie gehabt, um Simon Terodde, Marius Bülter, Ko Itakura und Thomas Orian zu kaufen, aber oder zumindest auszuleihen teilweise. Aber das war schon eine reife Leistung, das alles in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Und das kann man echt gar nicht hoch genug bewerten. Und darüber darf sich Schalke echt, echt, echt freuen. Und das ist
Vor allen Dingen, weil das Spiel gestern ja auch ein bisschen Spiegelbild der Saison war. Denn sagen wir mal, der 0-2 Halbzeitstand, das war das, was wir Anfang März nur erlebt haben. Das wurde ja gestern auch immer wieder gesagt. Es war, glaube ich, der 6. März. Dimitrios Kramotzis war entlassen. Am 5. März hatte man zu Hause gegen Rostock verloren. Und da hatten wir ja auch gesagt, so, eigentlich ist es das fast für Schalke. Jetzt gilt nur das Prinzip Hoffnung.
Gestern auch jetzt nicht so viel Sand, aber rückblickend hat er auch gesagt, Leute, als ich übernommen habe, habt ihr doch auch alle nicht geglaubt, dass wir das noch schaffen. Ne? Also, wenn wir ehrlich sind und den Podcast von damals nochmal rausholen, war die Installierung von Büskens eher so, komm, jetzt geben sie dem Bujo die letzten 8 Spiele, damit ein neuer Trainer den neuen Anlauf unbelastet angehen kann.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es komplett so gedacht habe, weil dafür war die Tabellensituation einfach noch zu eng und Schalke hatte noch sehr viele direkte Duelle. Ich habe jetzt die Mannschaft nicht so aufgegeben, wie Büskens das teilweise dargestellt hat.
Aber wir hatten natürlich schon die Situation, wenn wir uns an das Hinspiel auf St. Pauli erinnern, da waren wir uns beide einig, dass St. Pauli um Längen besser war. Und da haben wir gedacht, warum soll Schalke so einen Rückstand aufholen können?
Genau, ich war sehr skeptisch, was die Personalie Büskens angeht. Ich stelle nie und würde nie, also Peter Knäbel dazu formuliert, Bujo ist der Hüter der Schalker Kultur. Ich würde niemals die Bedeutung von Mike Büskens für Schalke und sogar die ganze Stadt Gelsenkirchen bestreiten, aber ich hatte Zweifel, ob er noch ein guter Cheftrainer ist. Weil war kein taktischer Revolutionär bisher, ganz lange raus aus dem Cheftrainergeschäft und so. Die Gründe habe ich ja sehr oft aufgeführt. Aber er hat wirklich die richtigen Schlüsse gezogen. Er hat Schalke wieder vereint, die Schalker Fans vereint. Ich bin ja auch ein Anhänger dieser Theorie, dass die Schalker mit Zuschauern in der Arena zumindest
gar nicht jetzt abgestiegen wäre, so haushoch.
Und die Siegesserie fällt ja nicht nur in einen Zeitraum, in den, also 7 der vergangenen 8 Spiele hat Schalke gewonnen, in einem Zeitraum, in dem Mike Büskens auf der Bank saß, sondern neben das Stadion wieder ausverkauft war.
Ja.
Das spielt auch eine ganz große Rolle, dass Schalke nicht wie in der Geisterspielzeit mit 11 gegen 11 spielt, sondern eben in Sandhausen mit 10.000 gegen 11 oder jetzt gestern mit 55.000 gegen 11. Und die Arena sah so voll aus, als wären da 80.000 Leute drin
gewesen. Das stimmt.
Muss ich auch mal sagen.
Das stimmt.
Ich habe so viele, bin so oft angeschrieben worden, ey Andi, was ist hier in der Kurve los? Ich glaube, wir haben jede Karte dreimal verkauft. Das war jetzt ein Spruch, ich will dem Verein nichts unterstellen, muss man ja heutzutage immer dazu sagen, aber es soll wohl ratzeputze voll gewesen sein in dem Stadion, dass wirklich auch jeder seine Dauerkarte auch wirklich benutzt hat, ne?
Ja.
Und das fand ich schon alles verdammt irre.
Und was Mike Büskens der Mannschaft ja ganz offenbar eingeimpft hat, ist ja die Mentalität. Also weil, die möchte ich der Mannschaft vorher nicht absprechen, aber du hast halt diesen Rückschlag gegen Bremen gab, dieses 1-4, wo du ja wirklich für mich in allen Belangen unterlegen warst. Du verlierst 1-4. Dann hast du aber dieses Spiel in Sandhausen, wo du wirklich da kurz vor Schluss dieses 2-1 machst. Auch das ist ja dann wieder Mentalität gewesen. Und gestern ja auch. Ja, klar, du, ich glaube auch als Spieler hast du gemerkt, ey, eigentlich haben wir eine ziemlich geile erste Halbzeit gespielt. Wir liegen vollkommen zu Unrecht 0-2 hinten. Trotzdem waren das ja Nackenschläge, die du ja erstmal verpacken musst. Und das hat die Mannschaft dann auch wieder geschafft. Und ich sag mal so, wenn irgendjemand Schalker-Mentalität lebt, ist es halt eben Mike Büskens.
Hundertprozentig. Er hat, darauf wollte ich gerade hinaus, die Fans geeint, die ja vorher eher gegen Dimitrios Gramotzes waren und es drohten ja dann Pfiffe und gerade nach dem 3-4 gegen Rostock gab es die ja auch. Bujo ist eine Figur, hinter der sich alle vereinen können. Das war das Erste. Das Zweite, die taktischen Änderungen haben natürlich auch eine Rolle gespielt, eine Viererkette statt Dreierkette und mal Itakura ins Mittelfeld und so. Das würde ich so als zweiten Grund, was er gemacht hat. Und natürlich hat Schalke, und das darf man auch bei allem nicht vergessen, das Glück zurückbekommen. Ne? Ja. Also da hatten die Gegner teilweise nicht eine gute Chancenauswertung, so wie Hansa Rostock quasi alle 4 Chancen ausgenutzt hat in der Arena. Ne? Also wenn ich mich so an Spiele erinnere wie Heidenheim zu Hause, 3-0. Schalke gewinnt 13 unter Büskens und selbst Büskens sagte hinterher, das war so knapp, dass er da umgekehrt ausgehen können. Ne? Es sind viele kleine Aspekte, die dazu geführt haben, dass Schalke jetzt doch den Weg nach oben antreten kann.
Jetzt lass uns noch zum Ende einen ganz kurzen Ausblick wagen. Wir wollen gar nicht gucken, was für ein Kader Schalke nächste Saison aufs Feld schicken wird. Da können wir an anderer Stelle nochmal ein bisschen länger drüber sprechen. Ich glaube, jetzt kann man erstmal so den Aufstieg so ein bisschen sacken lassen. Aber natürlich die Frage, die sich ja stellt, ist, wer wird denn auf der Trainerbank sitzen? Und da fand ich Mike Büskens gestern auch sehr lustig, der gesagt hat, ja, ich weiß, was jetzt für Sachen kommt, aber vergesst es, ich bin zu alt für den Scheiß. Das fand ich ehrlich.
Ich bin heute Morgen auch kurz zusammengesackt. Ich habe jetzt auch nicht so viel geschlafen. Als dann irgendwie eine Push-Meldung kam, ich weiß gar nicht, welches Portal es war, live im TV bestätigt, Büskens bleibt Trainer. Da bin ich echt kurz wach geworden, beide Augen so weit auf, so weit es ging. Und dachte nur, ey, das wird jetzt allem widerstreben, was die uns 8 Wochen lang erzählt haben und was Bujo selbst gestern Abend noch erzählt hat. Ja. Und da hatte einfach das Portal die Aussagen von Peter Knebel fehlinterpretiert, der gesagt hat, Büskens bleibt auf der Trainerbank, was ja auch so ist. Also Büskens wird der Co-Trainer, das war schon immer kommuniziert. Und das ist auch ein Vorteil, dass sie das so offen kommuniziert haben und nicht einen Zweifel daran gelassen haben. Nichtsdestotrotz, wann immer der neue Mann vorgestellt wird, Schalke lässt sich da, also es wird, denke ich mal, bald der Fall sein, weil Peter Knebel selber sagte, Trainerpersonalie ist die wichtigste, weil daran hängen auch weitere Personalien, mögliche neue Spieler wollen natürlich wissen, wer der neue Trainer ist, ist doch logisch.
Und in welcher Liga sie spielen, klar.
Genau, also das erste wissen sie mit der Liga, das zweite, den neuen Trainer wissen sie noch nicht, das wird, denke ich mal, dann bald passieren. Dass Büskens es nicht wird, war von vornherein eigentlich klar. Und dass er dann wieder Co-Trainer wird. Dass es gefährlich ist, wenn der Saisonstart misslingen sollte, erinnern wir uns an die Abstiegssaison. Die begann mit Auswärtsspielen in Dortmund, München und Leipzig. Da war relativ klar, dass es 3 Niederlagen gibt. Und Schalke ist ein unruhiges Pflaster. Ein neuer Trainer wird nach rechts blicken und da den Aufstiegstrainer neben sich sehen, den die ganze Stadt liebt. Ne? Das ist nicht ganz ein nicht ganz ungefährliches Ding.
So ein bisschen der Edin Terzic.
Trotzdem gestern relativ klar gesagt, er wollte es eigentlich nicht machen. Er wurde überredet dazu, es zu tun. Und das sagt er natürlich auch, um die Fans zu beruhigen. So, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also ne, wenn nächste Saison unruhig wird, vergesst es. Ich will Co-Trainer sein und das war's.
Frage zum Schluss, wenn wir beide nächsten Sonntag, also in genau einer Woche in Nürnberg zusammensitzen werden, werden wir dann die Meisterschale in Schalke Händen sehen, diese komische Zweitliga-Felge?
Ich glaube, es steht immer noch 1-0 in Aue.
Ja, also Bremen, das heißt, theoretisch.
Ich glaube, ich würde eher sagen, nein.
Okay.
Weil dadurch, dass du schon aufgestiegen bist und ich habe so gestern das Gefühl gehabt, dass den Schalkern nicht unbedingt so viel daran liegt, jetzt unbedingt auch noch diese Radkappe zu holen. Für Werder geht es um alles, die werden das Heimspiel gegen Regensburg gewinnen. Schalke braucht einen Punkt, aber ich denke mal, dass Bujo einigen Spielern, die zumeist auf der Bank gesessen haben, Chancen geben wird. Danny Latzer ist ja zum Beispiel auch gelb gesperrt.
Ja.
Ich denke mal, da wird Fährmann noch einen Einsatz im Tor kriegen und so. Es wird also nicht mit Ass und König darum gehen, dieses Spiel unbedingt nicht zu verlieren. Natürlich wird die Rhetorik da, also erstens, Training ist auch ganz anders, sie trainieren heute nicht, sie trainieren am Montag nicht und so. Ne? Also es geht alles ein bisschen eher so in Zeitlupe ab. Wichtig wird dann noch die Party sein, die danach ist, und ob dann Radkappe dabei ist oder nicht. Ja. Ist was für einen Briefkopf, aber ja, nicht unbedingt jetzt so bedeutsam.
Dann freuen wir uns einfach auf ein schönes Spiel in Nürnberg bei den Freunden. Also die Fanfreundschaft wird ja wirklich sehr gelebt. Ich glaube, besser kann es ja zum Saisonabschluss gar nicht sein. Schalke ohne Druck, Nürnberg ohne Druck, genau. Einfach nur.
Also es läuft ja auch für den Verein perfekt. Ne? Also gestern hat die U23 den Klassenerhalt in der Regionalliga West perfekt gemacht.
Die U17
gemacht.
Heute Meister
heute
geworden.
Heute Morgen ist die U17 deutscher Meister geworden. Also das so ein Wochenende hat sich der FC Schalke nach zwei so grauenvollen Jahren dann doch mal verdient.
Andi, das nehme ich als Schlusswort. Ja. Vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn wir beide durchaus so ein kleines Schlafdefizit von gestern noch haben.
Geringfügig.
Ansonsten, wenn ihr da draußen natürlich noch Fragen, Anregungen habt, ich habe es eingangs schon gesagt, einfach schicken an hallo@fußball-insight.com per Mail oder per WhatsApp. Nummer findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns natürlich folgen möchtet und keine Folge verpassen möchtet, dann macht das doch einfach. Dann folgt uns doch bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann hören wir uns regelmäßig wieder, wird uns auf jeden Fall freuen. Und bis dahin hören wir uns jetzt am Donnerstag wieder, dann zur regulären Folge. Ciao, ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.